Meine Damen und Herren, die heutigen Ausführungen sollen ein kurzer Abriss über die zwei einander ergänzenden Denkweisen Asiens und Europas sein, wobei wir vor allem die Denk- und Verhaltensweisen der breiten Volksschichten und erst in zweiter Linie jene der sogenannten Eliten im Auge haben. Für jeden, der in irgendeiner Form, sei es hier, sei es im fernen Osten, mit Asiaten zusammenkommt, sei er Wirtschaftler, Entwicklungsförderer oder was auch immer, ist es ja notwendig und wichtig, zuerst einmal das generelle Verhalten der einzelnen Völker zu verstehen. Dass bei unserer Art die Dinge darzustellen, Generalisierungen unvermeidlich sind, ist zwar bedauerlich, aber notwendig. Zuerst einmal möchten wir drei prinzipielle Punkte oder Ausgangspunkte erwähnen. Erstens, Asien ist ein Erdteil und Kulturkreis wie Europa. Und wie Europa weist es in sich sehr verschiedene Völker und Verhaltensweisen auf, aber wie Europa basieren diese doch durchwegs auf einer Grundstruktur, die unsere ergänzt. Wir finden dort die gleichen Differenzen, wie wir sie in Europa finden, beispielsweise in Finnland und Sizilien. Gleichartig ist die Differenz beispielsweise zwischen Indien, Japan und China. Zweitens, Asien ist, und das scheint mir das Wichtigste, unsere Ergänzung, keinesfalls unser Gegensatz. Drittens, Asien, und das ist der Grund, warum wir uns heute so ausgiebig mit Asien beschäftigen und für Asien allgemein interessieren, wird in spätestens einer Generation eine Weltmacht sein. Vor allem wahrscheinlich China. Und deshalb ist das Verständnis für diese Völker nötig und für uns wahrscheinlich schicksalsentscheidend. Nun wollen wir uns den Eigenschaften oder Differenzen oder Unterschieden zuwenden, welche Asien ergänzend von Europa unterscheiden. Vier der größten Unterschiede seien leider etwas generalisierend, wie ihr bereits gesagt, geschildert. Erstens, in Asien herrscht eine ganz andere Zeitauffassung als bei uns. Sie ist dort fast noch zeitlos, während sie bei uns zeitfixiert ist. Ein schönes Beispiel dafür, nur eines unter vielen, die man anführen könnte, ist jener Umstand, der sich in der Hindu-Sprache äußert. Der Inder, der Hindu, hat für die drei Wörter gestern, heute und morgen nur deren zwei, nämlich Kal und Aaj. Kal Oder sagen wir lieber erst, was Aj bedeutet. Aj heißt heute. Und Kal heißt sowohl morgen als gestern. Um beispielsweise zum Ausdruck zu bringen, dass etwas gestern geschehen sei oder morgen geschehen werde, muss man im Hindu das Kal gebrauchen mit oder in Verbindung mit einer Verbalform, die Vergangenheit oder Zukunft zum Ausdruck bringt. Das Wichtige aber ist, dass es den Begriff gestern oder morgen als solchen überhaupt nicht gibt. Der zweite Punkt. Der Asiate ist im Vergleich zu uns und uns ergänzend, ich schwach. Er lebt im Sippenwir, im sogenannten größeren Familienverband oder Clan. Er ist nicht ein eigenständiges Ich, auch dann nicht, wenn man aus den Texten oder aus der Art, wie man beispielsweise die uralten indischen Texte übersetzt, dort ein Wort für Ich findet, wobei man vergisst, dass dieses Ich in jenen Sprachen kein Begriff, sondern ein Inhalt ist, ein doch sehr vager Inhalt, und das zu wissen, ist nötig. Der dritte Punkt, Asien unterwirft sich dem Schicksal. Dort gestaltet das Schicksal noch den Menschen. Bei uns, wir unsererseits glauben, dass wir das Schicksal gestalten. Und dies begann bereits bei Hesiod, etwa 700 vor Christus, in jenen Versen, die in der Übersetzung eines vorzüglichen Gräzisten, welcher aber nicht von allen geschätzt wird, ungefähr bedeuten. Moira aber, die Göttin des Schicksals, ist uns, den Griechen und den Göttern, Herrscherin und Dienerin zugleich. Zu dieser Auffassung hat sich Asien nicht in so entscheidender Weise durchgerungen wie wir Europäer. Oder denken Sie an das Schicksalsrad, an dieses immer in sich zurückkehrende Leben, das anfangs und endlos ist, so wie Karl ein Zeitenmeer, aus dem hin und wieder ein Aj, ein Heute, wie eine kleine Insel heraustaucht. Und denken Sie dagegen an das Symbol, das unsere Art zu denken vielleicht am stärksten zum Ausdruck bringt, nämlich, wenn wir an das Ganze unserer Existenz, der hiesigen und der jenseitigen, denken, dann sagen wir oder sprechen wir, soweit wir Christen sind, vom jüngsten Gericht. Also, in Asien die dauernde Wiederkehr, bei uns die zielfixierte Denkweise auf ein einziges, ausschließliches Ereignis hin. Und trotz all dieser Unterschiede und trotz all dem, was, wenn wir es so darstellen, wie es eben geschehen ist, und von den Asiaten unterscheidet, sind wir durchaus nicht weiter als sie. Es gibt noch überhebliche Europäer und Amerikaner, die glauben, ein wenig mehr an Radio und Eisschränken, beispielsweise, wären der Ausweis größerer Kultur oder Weisheit. Aber seit 500 vor Christus, seit jenem Stichjahr, das wir so oft schon genannt haben, und dann durchs Christentum selbst, entstand bei uns eine andere Entfaltung des Denkens. Wir nahmen einen anderen Weg, der sich heute auf einer gewissermaßen höheren Ebene für Asien und Europa wieder zusammenzuschließen beginnt. Unser Weg war die stärkere, wenn Sie so wollen, Mentalisierung des mythischen Denkens, das Hesiod überwand, als er das Schicksal auch zur Dienerin machte. Und vor allem, es ist sehr wichtig zu wissen, dass unser Weg vielleicht nur ein Umweg war, nämlich der Umweg durch das rationale Denken, der uns gewiss sehr viele Vorteile, Technik und Industrie, brachte, aber auch eine große Verarmung, vor allem seelisch-geistiger Art, welcher Asien in diesem Maße nie ausgesetzt gewesen ist. Und darum wird vielleicht Asien, und wir werden sehr aufmerksam sein müssen und sehr wach, um nicht überrundet zu werden. Und darum wird Asien wahrscheinlich nur die Resultate unseres Umweges verwalten, ohne gezwungen zu sein, auch die ganze Gefährlichkeit der Art des Denkens, die diese unsere rational-technischen Vorteile ermöglichte, durchzumachen. Und das führt uns zu jenem, was wir vorhin das Wiederfinden oder das Sich-Zusammenfinden dieser beiden Kontinente auf dem erläutert, was man als gewissermaßen die höhere Ebene bezeichnen kann. Jene höhere Ebene, die durch das neue Bewusstsein gestaltet, eine neue Wirklichkeit zur Wirklichkeit werden lassen wird. Bevor wir uns ihr jedoch zuwenden, sei noch einmal ganz kurz die Unterschiedlichkeit, die ergänzende Unterschiedlichkeit Asiens und Europas skizziert. Asien, mehr oder weniger noch zeitlos, wir zeitfixiert, Asien, mehr oder weniger ichlos, zumindest ich schwach, übrigens am wenigsten in China. Wir, ichhaft und leider defizient, ich verhärtet. Drittens, in Asien Übermächtigkeit des Schicksals. Der Mensch wird durch das Schicksal gestaltet. Bei uns, wir als die vermeintlichen Gestalter des Schicksals. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir ein wenig mehr Demut in dieser Hinsicht lernten. Viertens, der, wie man es ausdrücken dürfte, Unterscheidungsunwille des Asiaten, der das uns Unvereinbare noch nicht dualisiert trennt. Bei uns, in unserer Denkweise, ein ausgesprochener Unterscheidungswille, ein ausgesprochenes Unterscheidungsvermögen, eine Freude an Definitionen, Begrenzungen, die uns Wissenschaft, Technik, Industrie ermöglichen. Und nun zu dem, was man auch für Asien die neue Wirklichkeit nennen könnte. Vordergründig ist es die Technisierung, die notwendige Industrialisierung. Hintergründig jedoch ist es die zu erarbeitende geistige Einstellung des Asiaten zu ihr, um einmal die Industrialisierung zu leisten, andererseits nicht in bloßem Rationalismus, Pragmatismus, Materialismus stecken zu bleiben. Sind derartige geistige Ansätze, welche diesen Gefahren begegnen könnten, vorhanden? Sind diese Möglichkeiten in Asien heute vorhanden? Ich glaube, dass man diese Frage bejahen kann. Wie bei uns, so bereitet sich auch in Asien eine neue Wirklichkeit vor, deren Träger ein neues Bewusstsein ist. Und dazu kurz drei Beispiele. In Indien dürfte es vornehmlich die Lehre Sri Aurobindos sein, jenes supramentale Bewusstsein, das er anstrebt und das außerordentliche Ausstrahlungskraft, diese Lehre jedenfalls, und Wirksamkeit hat, welche nicht zu unterschätzen ist und besonders auch in der Elite Indiens eine bedeutende Rolle, von Jahr zu Jahr mehr übrigens, spielt. Zweitens, in Japan, und ich huldige damit nicht irgendeiner Mode oder einem Snobismus, ist es Zen. Zen ist nämlich keine Mystik, als welche unsere europäische Projektion sie meistens sieht, sondern, wie ich selber in Japan feststellen konnte, sie ist eine Überwache, eine irrationale Erfahrens- und Wahrnehmungsweise, die übrigens, und das ist nicht verwunderlich, in der Zeit eines Überganges, sehr drastisch zuerst einmal jeden Denkvorgang unserer Art radikal ableugnet und damit außerdem einem Gefühl oder einer Grundstruktur, die gerade in Japan vorherrscht, nämlich einer gewissen möchte fast sagen, brutalen Härte entspricht, Vorschub leistet. Und drittens, in China. Und es mag da vieles dagegen sprechen. Besonders eben vieles, was sich in dieser Zeit, in diesem Ende unseres Jahres 1962 ereignet. In China sind wahrscheinlich die stärksten Ansätze vorhanden. Ganz einfach deshalb, weil dort aufgrund einer 5000-jährigen ununterbrochenen Kultur das Mentale in einem viel stärkeren Maße bereits akut ist als bei den anderen Völkern Asiens. Beispielsweise, so wurde mir des Öfteren in Asien und auch in China, aber nicht von den Funktionären versichert, ist der Marxismus oder wird der Marxismus vorerst lediglich als Vehikel gebraucht und angewandt, um unsere Denkweise kennenzulernen. Und es ist eine der großen Tragödien der Geschichte, besonders für uns, dass die Zeit noch nicht reif war, als in Asien, besonders in China, die Missionen es versuchten, dem Asiaten unser christliches Denken gewissermaßen beizubringen. Nun, den Missionen deshalb einen Vorwurf zu machen, wäre töricht. Die Zeit war noch nicht reif und die europäische Überheblichkeit, denken Sie nur an das ausgehende 19. Jahrhundert und der Untaten, die Europäer in Asien vollbrachten, beim Boxeraufstand, bei der Plünderung des Sommerpalais. Damals war der Europäer noch nicht fähig zu bemerken, dass wer Christ ist oder Christ werden soll, zuerst einmal ein Ich haben muss, um eben den Nächsten als Mitmenschen zu erblicken und verantwortungsvoll handeln zu können. Nun, wir haben unsere große Chance verspielt. Jetzt ist der Marxismus das Vehikel, jedenfalls für China, um unsere Denkweise, unsere Art des Folgerns zu erlernen. Und es ist bedauerlich genug, dass diese letzte, ja, man möchte sagen, verdorrte Art unseres Denkens dort Lehrbuch ist. Nun, wie dem auch sei, sollten sich alle diese Ansätze, die wir erwähnt haben und die in die Ausgestaltung des neuen Bewusstseins sich verwandeln können, während wir durch die Überwindung des rationalen Dualismus und der rationalen Ausschließlichkeit desgleichen das neue Bewusstsein gewinnen, das sich auch bei uns überall ankündigt, dann könnte die neue, die größere, umfassende Wirklichkeit Wirklichkeit werden. Es ermöglichte dann die Verständigung zwischen Europa und Asien und die Erde würde endlich bewusst ein polares Ganzes und nicht bloß als ein Globus, der ohne innere Bezüglichkeit miteinander oder gegeneinander gelebt hat. Und zudem, es erfüllten sich jene beiden Worte Goethes, die genau das Gegenteil dessen zum Ausdruck bringen, was Kipling meinte, der davon gesprochen hat, dass Orient und Okzident sich niemals finden würden. Goethe hingegen hat, man möchte sagen, beinahe prophetisch, 100 Jahre zuvor jenes andere geprägt, jenes andere Wort. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Aber vor allem, er hat ein weiteres Wort geprägt, das Sie alle kennen. Ich glaube, es steht im Divan. Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.